Hallo und herzlich willkommen zum Inspirations for Growth Podcast, deinem Podcast mit der Wissenschaft rund um das glückliche und erfüllte Leben. Heute mit dem Teil 2 mit Anke Glasmeier. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben, hallo, hallo. Schön, dass ihr jetzt auch zum zweiten Teil mit dem Anke Glasmeier-Interview einschaltet. Ihr habt sowohl Anke als auch mich wahnsinnig überrannt mit euren großartigen Rückmeldungen, dass das total spannend war. Und auf Instagram habt ihr echt Alarm gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also das scheint super bei euch anzukommen. Und Anke ist auch wirklich... Also wir haben danach nochmal gesprochen und ich sitze jetzt hier mit Gänsehaut. Sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle. Freut euch auf den zweiten Teil. Der räumt nochmal richtig ab. Und hinterlasst diesem Podcast eine iTunes-Bewertung mit idealerweise 5 Sternen, weil das ist ja das, wie man gefunden wird heutzutage. Folgt der guten Anke auf Instagram. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr unter meinen Instagram-Feeds und Stories kommentiert, was ihr daraus mitgenommen habt. Weil ganz ehrlich, Leute, wirklich Handeln hilft gegen Verwirrung und nur Umsetzen ändert irgendwas in deiner Realität. Ja, also egal, was die anderen sagen, mach es einfach. Mach es einfach. Egal, was es ist, ob du irgendwie tanzen lernen willst oder ob du ein Projekt starten willst, mach es einfach. Ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und jetzt wünsche ich dir eine gigantisch gute Zeit mit dem zweiten Teil von fast einer Stunde mit der Anke. Das ließ sich einfach nicht schneiden. Das ist so wichtig und so viele tolle, wichtige Gold Nuggets. Bleib bis zum Schluss dran. Da teilt Anke auch nochmal wirklich spannende Sachen mit dir, wo ich nur denke, so, boah, sie bringt es echt auf den Punkt. Und jetzt ganz, ganz viel Freude mit dem zweiten Teil Interview mit Anke. Hallo ihr Lieben, hier sind wir zurück mit der traumhaften Anke Glasmeier wieder und immer noch die Psychotherapeutin auf Instagram, auf Facebook, auf dem Blog. Und wir haben jetzt noch 2 Fragen von letzte Woche offen. Und also ich hoffe, ihr habt euch ich hoffe, ihr habt euch den Podcast von letzter Woche angehört und seid da schon ganz im Bild. Falls du das da draußen noch nicht gemacht hast, ab geht's zurück und dann hör dir das an und dann bist du jetzt hier gleich ganz vorbereitet. Und für dich, Anke, die Frage Nummer 6. Welche Frage hättest du gerne?
Nummer 2.
Die Frage Nummer 2. Trommelwirbel. Drrrt. Welche Sache würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen und weshalb?
Mein Handy.
Boah! Okay, weshalb? Ja.
Weil ich da weiter arbeiten könnte. Also, ich glaube, weil ich bin wirklich ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch. Ich bin jetzt niemand, der sich einfach den ganzen Tag nur der nichts tun kann oder so. Und auf meinem Handy kann ich halt alles machen. Da kann ich was lesen, da kann ich Podcasts hören, da kann ich Video lesen, da kann ich was auf Instagram machen und so, ne? Also, darüber könnte ich auf der einsamen Insel ja dann sogar theoretisch, wenn das mit dem Online allen klappt, mit meinen Patienten oder dann sind es ja Klienten, einfach dann mal schön zoomen und sogar von dort Geld verdienen, um dann auf der einsamen Insel ein Hotel zu bauen. Stell dir das doch vor.
Genau. In der Hoffnung, dass die einsame Insel dann doch schon ein WLAN, unterirdisches Tiefseekabel hat oder so.
Ja, also ich glaube, dass, bis dahin gibt es schon solche Satelliten, sodass man überall auf der ganzen Welt, überall.
Diese großartigen Google-Ballons, die dann in der Sphäre schweben, da gab es ja mal diese verrückte Idee. Ganz, ganz abgefahren. Ja, dass du halt, dass du das nicht unterirdisch machst, sondern dass in Sphären sozusagen solche riesigen WLAN-Ballons treiben, die dann in der Atmosphäre so rumschwimmen. Also ganz, ganz abgefahrenes Konzept.
Cool.
Okay, dann darfst du jetzt dir die letzte Frage auswählen.
Frage 13. Oder hatte ich 13 schon?
Nee,
mit 13.
Wie stellst du dir genau dein erfülltes Leben vor?
Also ich war ja letztens bei Christian Bischoff auf dem Seminar und da hatten wir auch so eine Übung, wo wir wirklich uns das nochmal so ein bisschen bildlich vorstellen konnten. Da habe ich mir wirklich so vorgestellt, dass ich weiß nicht, morgens um 9 aufstehe, dann zum Sport gehe, in Ruhe frühstücke. Ich habe ein schönes Haus, also ich bin wirklich erfüllt, habe dann ein paar Sessions per Zoom oder anderen Anbieter mit meinen Klienten, treffe mich dann mit Freunden, also kann das machen, worauf ich Bock habe. Ich muss mir keine Sorgen machen und ich kann auch einfach, das kommt jetzt wieder zu der vorherigen Folge und Frage 1, diese Freiheit leben, die ich halt 20 Jahre nicht gelebt habe aufgrund meiner eigenen psychischen Erkrankung, wo ich halt einfach so gefangen war, wo ich jetzt denke, boah, erfüllt bin ich, wenn ich frei bin. Und wenn ich auch mein Wissen und meinen Traum leben kann, Menschen zu helfen, aus ihrem Problem halt rauszukommen und da auch einfach wieder Glück zu spüren. So. Und ich glaube, das ist so wirklich dieses Erfüllte, wenn ich weiß, dass es meinen Eltern, meiner Familie gut geht. Wenn, also richtig erfüllt wird es für mich auch, wenn ich meinen Hund überall mit hinnehmen könnte. Also die wird jetzt 5, das ist eine Golden Retriever-Hündin, aber die war ganz am Anfang ein richtig, richtig schwieriger Hund. Also die hat gebissen, die hat mich ein paar Mal gebissen. Ich war auch kurz davor, die echt ins Tierheim zu geben oder einschläfern zu lassen. Und ich habe es mit einem ganz tollen Hundetrainer geschafft, wirklich, sie beide zu behalten und es geht jetzt alles, sie kann mit mir im Bett kuscheln, alles Mögliche. Nur bei Fremden ist es halt aktuell manchmal noch schwierig, sodass ich denke, oh, muss ich aufpassen und das hemmt aktuell noch. Aber ich glaube, wenn das halt wirklich alles so funktionieren würde, ja, das wäre halt schon cool. Und ich will jetzt meinen Hund hier gerade gar nicht schlecht machen. Ich glaube, ich habe diesen Hund wirklich gebraucht. Also ich bin so dieser Überzeugung, Tiere suchen den Menschen. Und wenn ein Hund auffällig wird oder ein Tier, das ist nie das Tier das Problem, sondern der Mensch. Und ich weiß, woran es bei meinem Hund lag. So. Und ich habe an mir gearbeitet und sie hat vorher irgendwelche scheiß Erfahrungen machen müssen beim Züchter, obwohl ich sie als Welpe bekommen habe. Und also ich glaube, an diese ganzen Dinge, das ist irgendwie so erfüllt. Wenn ich auch am Ende des Lebens sagen kann, boah, ja, ich habe was bewegt irgendwie. So. Und
da sind gerade in deiner Ausführung sind da gerade ganz viele Stichworte gefallen, die ich jetzt einfach gerade gern mal ansprechen würde. Du da draußen zum Zuhören, also erstmal hat Anke ja gerade gesagt, dass sie letztens bei Christian Bischoff war. Das heißt, auch du, Anke, bist jemand, der natürlich jetzt schon wahnsinnig viel Ausbildung hinter sich hat, auch kognitive Ausbildung. Und wenn du jetzt eins gerade in der Persönlichkeitsentwicklung ja aus allen Ecken und Enden hörst, dann ist es dieses lebenslanges Lernen. Also bilde dich irgendwie immer weiter, bleib neugierig, bleib dran, komm jetzt nicht mit deinem Ego um die Ecke und sag, ich weiß jetzt alles, ich bin jetzt fertig. Und das finde ich bei dir auch gerade so toll, dass du halt sagst, hey, ich ergänze mein ja doch auch schulisches und Ausbildungswissen, was ja wirklich oft Wissen auf dem Papier ist, mit dem Erfahrungswissen, was du in deinem Mindset, in deiner Seele, in deinem Herz wirklich rüberbringst. Ja. Weil das sind ja zwei unterschiedliche Komponenten. Das eine ist das, was hast du an der Wand irgendwie im Zertifikat hängen? Und das andere ist, was brauchst du wirklich als Fähigkeit, als zwischenmenschliche Plattform, damit der andere überhaupt an dein Wissen rankommt? Ansonsten das Zertifikat in der Wand, das hilft dir nicht weiter.
Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich meine, jetzt um Psychotherapeut zu werden, macht man ja 5 Jahre erstmal Masterstudium, 5 oder 6 Jahre und dann nochmal eine 3- bis 5-jährige Zusatzausbildung. Also ich habe jetzt ja wirklich diese Psychotherapeutenausbildung, die ging jetzt echt nochmal 5 Jahre.
Ja.
Hat nochmal fast 30.000 Euro gekostet und man arbeitet 2 Jahre in der Psychiatrie und 3 Jahre halt ambulanten Patienten. Also meine Bank freut sich jetzt, ne? So alles dann mal so zurückzuzahlen. Aber ich finde, das ist auch notwendig, weil wenn man mit psychisch Erkrankten arbeiten möchte, finde ich, dann muss man auch so einen großen Background haben irgendwie. Und also es gibt ja so viele Coaches und ich finde, die haben auch alle ihre Berechtigung. Aber um wirklich mit schwer Kranken zu arbeiten, braucht man einfach, finde ich, nochmal so ein bisschen mehr. Und für mich ist halt einfach so dieses, ja, man soll sich lebenslang oder man kann sich lebenslang weiterentwickeln, aber man muss es nicht. Also es gibt auch einfach die Menschen, die sind froh, wenn sie einen geregelten Tagesablauf von 8 bis 16 Uhr ins Büro und danach, keine Ahnung, was sie dann machen. Aber ich bin halt beispielsweise jemand, der mehr möchte. Und dann gucke ich halt auch in allen Richtungen, so wie aktuell, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, so wie ich da in Marketing und was weiß ich da so ein bisschen reinlesen oder wie schreibe ich vernünftig Blogartikel. Also es sind ja Dinge, die jetzt gar nicht so viel mit Psychologie, Psychotherapie zu tun haben, im engsten ein Sinne.
Handwerk. Ja, genau.
Aber das sind halt alles Dinge, wo ich dazu lerne, weil es aber auch mich dann interessiert und weil ich weiß, es bringt mich auch irgendwo hoffentlich weiter. So und genau, und Persönlichkeitsentwicklung, ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch so jetzt bei Christian Bischoff zum Beispiel, nächstes Jahr sind noch ein paar andere Seminare, auch von anderen Speakern, wo ich merke, ja, okay, das ist halt nochmal eine ganz andere Intensität, wie du auch schon sagst, ne? Das ist so dieses, was im Buch steht. Das ist wichtig, finde ich, aber es ist auch viel, wie man es nochmal rüberbringt. Ich glaube, ja. Da habe ich auch schon, ich weiß, will nicht sagen, irgendwie einen Vorteil anderen gegenüber, aber einfach dadurch, dass ich auch die Patientensicht kenne und auch weiß, wie scheiße es mal laufen kann und da echt viel mit gemacht habe, bekomme ich öfter von Patienten auch die Rückmeldung irgendwie, dass das nochmal, dass die bei mir eine andere Erfahrung machen als bei vorherigen Therapeuten zum Beispiel.
Und, ja, weil du das halt wirklich in das Alltagsleben wirklich transformieren kannst und denen halt nicht nur so eine, ich nenne jetzt mal so eine Fibel um die Ohren klopfst und dann halt sagst, hier, lieber Patient, guck mal, wie klug ich jetzt hier irgendwie den Psychrembel auswendig gelernt habe. Yay!
Und weil ich halt auch, also das bekomme ich auf Instagram halt öfter auch als, also da bekomme ich ja echt immer ganz, ganz tolle Nachrichten. Da hat teilweise auch so, boah, Anke, du hast es aus deiner Erkrankung rausgeschafft, dann, das gibt mir Motivation, meinen Traum aufzuleben. Und das auch, wenn man mal psychisch krank war, auch wenn man lange psychisch krank war, dass man dann trotzdem das aus einem was werden kann, in Anführungsstrichen. So, weil
da würde ich gerade schon gern gleich mal nochmal einmal reingrätschen und zwar, das wäre ein zweiter Stichpunkt gerade gewesen. Du sagst, also ich glaube, viele von uns, die da draußen zuhören, sagen ja, oh, Coach, Psychologie, das machen ja viele von uns, ich meine ich auch, ja. Weil wir irgendwann mal selber davon betroffen waren, jemanden hatten, der betroffen war aus unserem näheren Umfeld. Das heißt, du sagst auch, du warst da lange drin. Hol uns doch da mal mit rein, was war bei dir und was hast du dann da draus gemacht?
Also ich bin halt wirklich mit 11 Jahren, also eigentlich habe ich ja echt überlegt, also mit 11 Jahren bin ich wirklich psychisch sehr, sehr schwer erkrankt. Ich war teilweise halbtot, also ich habe 20 Jahre an Essstörungen gelitten, teilweise nur noch 26 Kilo gewogen und war in Kliniken und habe wirklich mit 11 Jahren, hat man mir schon gesagt, so ja Anke, du wirst keine 18 Jahre alt, so. Und
boah, das ist eine heftige Diagnose für eine 11-Jährige. Wahnsinn.
Ja. Und das war halt ein richtig so und das hat mich halt irgendwie wütend gemacht. Also ich habe da echt doofe Erfahrungen machen müssen und teilweise dann in Kliniken, wo man dann echt kranker rauskommt, als man reingekommen ist. Aber schon mit 11 habe ich mir so gesagt, boah, nee, ich möchte es noch besser machen und habe mir dann gesagt, so, ich werde Psychotherapeutin. Und das hat mich eigentlich auch echt die ganzen Jahre am Leben gehalten, auch während der Schulzeit. Also, dass ich halt ja, also während des Abis war ich in der Klinik oder auch im Studium so, ne, weil es einfach immer wieder so ein bisschen grenzwertig war bei mir. Also ich weiß halt, wo, dass man, also ich kann das leben, dass man auch von ganz unten wieder hochkommen kann, so. Und das war für mich, also es gibt ja immer so diese Berufung aus Liebe zu was oder aus Schmerz zu was. Und bei mir war es halt 100% dieser Schmerz. Und ich habe mich halt jahrelang immer gefragt, wofür ist es gut gewesen und wofür ja, und warum musste ich das alles erleiden und ertragen so? Aber ich bin heute, das kann ich wirklich so sagen, ich bin so dankbar dafür.
Weil
ich
einfach, ja, die Dankbarkeit.
Ja. Weil ich einfach ja, leben kann und auch ja, ich weiß gar nicht, wie ich das rüberbringen soll, aber es ist einfach so dieses, ich weiß einfach, dass es das ist, was mich erfüllt und das hat mich halt auch am Leben gehalten und das ist auch immer was, was ich für meine Patienten oder Klienten auch immer, ja, versuche, die brauchen einfach einen Lebenssinn oder irgendwas, was die erfüllt, so, und ja, und mich hat halt wirklich am Leben gehalten. Also ich meine, ich wäre auch oft gerne tot gewesen beispielsweise, weil ich dachte, ach, ist doch alles scheiße und ich bin ja viel zu fett und ne, so, obwohl Ärzte mich da, ja, keine Ahnung, schon abgeschrieben haben, so. Und
woher kam das bei dir, dieser Gedanke? War das irgendwie wirklich ein biochemischer Mangel oder hattest du mal ein schlechtes Erlebnis? Also was, weißt du das?
Nee, also das sind ja ganz, ganz viele Ursachen, glaube ich, die bei mir so zusammenkamen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwie, also dass ich hatte eine schöne Kindheit und das war alles, also ich hatte nicht so das Erlebnis, sondern ich glaube einfach, ich bin jemand, der sehr, sehr sensibel ist, der sehr, sehr ehrgeizig ist und der irgendwie, ja, da einfach, ja, ich glaube, nicht so emotional abgeholt wurde, wie ich es gebraucht hätte. Und da ist halt irgendwie so dieses, also ich war so oft kurz vorm Aufgeben, aber ich wusste einfach, nee, die Welt hat noch was mit mir vor, sonst wäre ich einfach auch schon, sonst wäre ich heute nicht mehr. Und das, also das habe ich auch von Ärzten halt echt immer wieder gehört, die können sich nicht vorstellen, wie mein Körper das so überlebt hat. Vor allen Dingen, weil ich halt auch kognitiv, also ich habe andere Essgestörte mitbekommen, die halt wirklich kognitiv sehr, sehr, ja, eingeschränkt nachher waren, weil das Gehirn nicht mehr genug versorgt war und weil man nicht mehr richtig denken kann, so. Und das hat bei mir ja alles noch so funktioniert und das ist für mich halt auch irgendwie so mal so ein Punkt gewesen, so, ich muss weitermachen, weil für irgendwas ist das gut, so. Und ich merke ja jetzt, dass es für irgendwas gut war, so, dass ich halt jetzt auch auf Instagram dann Leute erreichen kann und wie auch hoffe, dass ich noch viel, viel mehr Menschen erreichen kann mit dem, was ich halt, ja, gelernt habe und was ich halt auch weitergeben kann.
Du, das finde ich gerade, also da habe ich gerade eine super Verbindung zu dir. Ich glaube, also das erkenne ich in ganz vielen Sachen, die du sagst, gerade mich wieder. Ich bin auch so eine Ehrgeizige, die dann eher versucht, irgendwie alles für andere immer zu machen. Und meine Essstörung ist bei mir auch seit, ich weiß nicht, knapp 10 Jahren so ein Ding, wo es ab und zu mal bröselt und dann mal nicht. Und wo ich auch schon einfach weiß, das begleitet mich eine ganze Weile. Das ist auch, ich weiß auch genau, was du meinst, dass dann das Gehirn nicht mehr funktioniert, weil es einfach, das schmiert einfach ab. So. Und das ist echt ätzend, weil du dann einfach am anderen Ende dranhängst und dein innerer Denker einfach irgendwas veranstaltet und denkst dir so, hallo.
Obwohl, bei mir war es tatsächlich so, dass mein Gehirn nicht abgeschmiert ist. Also das ist halt das Krasse gewesen. So, also ich konnte teilweise irgendwann nicht mehr wirklich laufen. Ich konnte nur noch ein Bein hinter mir herziehen, weil die Muskeln so abgebaut haben. Aber ich denke, das fand ich auch richtig, richtig gut. Also das war, aber ne, also so ist es halt bei jedem nochmal ein bisschen anders.
Ne? Haben deine Gedanken eine andere Farbe gekriegt?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Weil das ist nämlich so ein Ding, das beobachte ich, meine also sowas wie, also ganz platt gesagt, die Snickers-Werbung sagt dem Motto, wenn du hungrig bist, bist du nicht du selber. Und das ist wirklich, also es ist wirklich in die Richtung hangry. Wenn ich das zu lange aufrechterhalte, dann schmiert meine Gedankenhygiene ab in so eine ganz düstere kleine Farbe. Und das ist so stealthy und unterbewusst, was wir im letzten Podcast jetzt hatten mit dem Bewusstsein, dass du dir das erstmal klar machen darfst, was da eigentlich passiert. Und das, also ich halte mich ja mittlerweile echt schon für einen rationalen, gedankigen Menschen. Aber das geht dann aber trotzdem, dass ich echt stundenlang später dann da stehe und mir denke so, oh.
Ach. Ja, aber das ist halt wieder der erste Schritt für Veränderung, ne? Du bist dir dessen bewusst.
Also das ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube auch, dass Ich glaube tatsächlich, dass dich das zu einer wesentlich kompetenteren Psychotherapeutin macht, weil du eben diese Empathiefähigkeit für deine Patienten und Klienten nicht nur, also die hast du nicht vom Kopf, sondern das ist was, wo du sagst, so, ey, ich weiß, wie du dich fühlst. Und ich glaube, im letzten Podcast sagtest du ja auch in deiner Frage 2, worüber würdest du dich niemals lustig machen? Darüber, dass jemand anders zu dir kommt und irgendwas mit dir teilt, wo jemand, der sich nicht empathisch da reinversetzen kann, sich vielleicht einfach schnell darüber hinweggeht und sagt, so, ja, ganz ehrlich, so schlimm ist es jetzt nicht. Und ich glaube, das ist etwas, da bewahrt dich deine Erfahrung vielleicht vor. Also bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Ja, ich muss dich da ein bisschen korrigieren, glaube ich.
Ja, gerne.
Dass ein Therapeut, dass es ihn auszeichnet, dass er selber, also dass man nur wirklich empathisch sein kann, wenn man selber mal irgendwie krank war, betroffen war. Also ich glaube, also da muss ich meine Kollegen echt in Schutz nehmen.
Ich glaube nicht ausschließlich. Ich glaube, es hilft. Das wollte ich eher sagen.
Ja, es kann, glaube ich, schon helfen. Vielleicht ist es auch einfach so dieses für den Klienten, Patienten, also für die Hörer der Unterschied beim Klienten und beim Patienten ist für mich Patient, das zahlt die gesetzliche Krankenkasse und der Klient, das ist dann eher der Selbstzahler oder okay. Der, so, ne, das ist so für mich da der Unterschied. Eher vielleicht so für den Patienten und Klienten, dass sie wissen, also weil das ist ja eher so ein bisschen Laienwissen in Anführungsstrichen, dass man denkt, wenn jemand das mal selber durchlebt hat, dann kann der mir besser helfen, weil ich war ja jetzt auch nicht drogenabhängig. Ich hatte ja jetzt nicht
alle meine Sparte.
Ja, so und ja. Es kann schon sein, dass ich da vielleicht in manchen Dingen das besser nachvollziehen kann, würde das aber nicht unbedingt ja dadurch also ausschließen, dass das andere Therapeuten nicht können. Ich glaube, dass jeder ja irgendwie, auch der den Studiengang wählt, irgendwie ja eine Affinität dazu hat. Entweder weil er selbst betroffen war oder weil der Nachbar oder die Mutter oder also irgendwie einen Berührungspunkt dazu hat man ja auf jeden Fall meistens.
Genau. Na? Cool. Also ich finde es gerade super spannend. Jetzt sind wir ja auch gerade schon in deinem Thema da mehr drin, dass du gesagt hast, der Unterschied zwischen Patient und Klient. Und da würde ich jetzt dich einfach einmal gern abholen zu diesen Themen. Du hast vorhin gesagt, also wir hatten schon relativ viel über Instagram gesprochen und du hattest ja jetzt sozusagen, also du hast das letzte Mal gesagt, ein Kassensitz ist nicht in Sicht und jetzt darfst du dir Gedanken machen, wie du online Digitalisierung, Marketing und Psychotherapie, das alles übereinander kriegst. Und das ist natürlich super spannend, wenn also auch so Richtung Zukunft, das wird ja, denke ich jetzt mal, immer mehr zunehmen. Wie kriegt man Digitalisierung online und so persönliche Themen wie Psychotherapie übereinander? Jetzt bin ich gespannt.
Ich auch. Also, es ist ja so, dass man in Deutschland, wenn man als Psychotherapeut mit den Krankenkassen abrechnen will, dann braucht man einen Kassensitz.
Ja.
Und den kriegt man nicht so einfach. In Deutschland gibt es nämlich offiziell zu viele Psychotherapeuten. Also es ist so, dass 1999, wir sind überversorgt mit Psychotherapeuten. Also in 1999 gab es das Psychotherapeutengesetz und da hat man geguckt, wie viele Psychotherapeuten es da gab. Und das war dann so der Bedarf. Die haben einen Kassensitz bekommen und seitdem sind kaum Sitze dazugekommen.
Also vor 20 Jahren wurde das letzte Mal der Bedarf ermittelt.
Genau. Also aktuell
ganz kurz einmal für dich da draußen. Wir beide haben jetzt ein bisschen Ahnung vom Gesundheitswesen in Deutschland. Hol doch mal ganz kurz den Zuhörer da draußen ab. Was heißt das mit diesem Kassensitz eigentlich?
Also ein Kassensitz bedeutet, dass man mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen kann. Also dass man als Patient dahin gehen kann, seine Krankenkassenkarte abgibt und dafür nicht zahlen muss.
Okay.
Und, aktuell ist es so, dass die Wartezeit durchschnittlich auf einen Therapieplatz bei 19,9 Wochen liegt, also bei fast 5 Monaten. Ich glaube, ganz aktuell wird geguckt, dass es mehr, also dass mehr Kassensitze, dass da nochmal sowas dazu kommt an Kassensitzen, aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Und das ist halt so das Problem, dass Patienten halt keinen Therapieplatz bekommen und dass Therapeuten wie ich, die keinen Kassensitz haben, keine Patienten bekommen. Außer ich kann mit Privatpatienten und Selbstzahlern, die kann ich ganz normal weiter behandeln. Also es ist total irrsinnig, jetzt habe ich meine Approbation und kann, ja, muss mich auf Kundenfang begeben, so ungefähr.
Das heißt, dieser Bedürfnis-Bedarf-Vergütungsmodell ist einfach nicht mehr realitätsangepasst.
Nein, null. Und das ist halt auch sowas, wo ich mich auf Instagram dann teilweise dann für einsetze, Jens Spahn manchmal verlinke. Wir haben tatsächlich sogar letztes Mal eine Stellungnahme bekommen. Die wurde dann irgendwie auch auf Facebook nochmal in einer anderen Facebook-Gruppe oder so diskutiert. Also da ist wohl was am Machen. Vor allen Dingen in den ländlichen Regionen ist es halt schwierig, ne? Und da kann zum Beispiel dann halt Online-Beratung auch was Tolles sein.
Wie kann Online-Beratung da helfen? Weil, also ich meine, wir wissen beide, dass 5 Monate Wartezeit, ich meine, jemand, ein Patient oder, also in dem Fall ein Patient, der sich bei einem Psychotherapeuten meldet, der meldet sich ja nicht, weil es ihm so schrecklich gut geht, jetzt gerade, sondern ganz ehrlich,
das meldet sich schon seit 2 Jahren schlecht geht.
Ja, und auch, weil er vielleicht jetzt in dem Moment gerade irgendwie die Kraft hat, sich überhaupt zu melden. Ansonsten wohnt der, also das hört sich jetzt so ein bisschen lächerlich an, aber ich joke da immer so ein bisschen drüber mit der Freundin unterm Stein 666. Ja, also in der Regel sitzt er da irgendwo in seinem vielleicht dunklen Loch und kommt nicht klar. Und jetzt gerade sagt er, okay, ich lass mir vielleicht mal helfen. Und dann kommt die Antwort, ja, in 5 Monaten.
Ja, das ist für mich halt auch immer doof, weil ich bekomme dann aktuell dann öfter Anrufe, ja, ich bin auf dem Therapieplatz, haben Sie wohl einen Termin? Ich so, ja, wie sind Sie versichert, gesetzlich? Ja, tut mir leid, dann sind Sie leider falsch versichert, so, ne? Dann kann ich Ihnen leider keinen Platz anbieten. Das ist für mich doof, das ist für den Patienten doof. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, weil hier, wo ich wohne, gibt es jetzt auch nicht so viele Privatpatienten und irgendwie muss ich ja auch überleben. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst die Ausbildung gemacht, um dann irgendwo kellnern zu gehen. Und habe mir dann überlegt, okay, das mit Instagram macht mir so viel Spaß. Ich merke, das Ganze online, das ist so meins. Warum versuche ich das nicht einfach auch online beratungsmäßig anzubieten? Es gibt genug Coaches, die das machen und wieso soll ich das nicht auch können? So, das Problem ist, dass es da keine wirklichen Richtlinien des Bundesverbandes, also für Psychotherapeuten und so gibt und dass man, also Therapie darf ich online nicht machen.
Wie darfst du es denn nennen, wenn du es nicht Therapie nennst?
Beratung darf ich es nennen, also eine psychologische Beratung. Und das ist halt für Leute toll, die zum Beispiel berufstätig sind und nicht um 13 Uhr oder um 15 Uhr zum Psychotherapeuten fahren können, wo sie noch eine halbe Stunde Anfahrtsweg haben, sondern die das eventuell auch in der Mittagspause oder abends um 8 oder am Samstag um 14 Uhr machen können. Also ich biete es halt zum Beispiel auch abends oder am Wochenende an. Das ist für mich, ich bin da ja halt auch flexibel. Für mich hat das ja auch einen Vorteil. Ich muss nicht extra in die Praxis fahren, sondern ich kann es auch zu Hause machen oder wenn ich irgendwie unterwegs bin. Wenn
ich also das vorher ist noch Freiheit für beide Seiten.
Ja, es ist halt auch super, finde ich, zur Überbrückung zur Wartezeit. Also wenn jetzt jemand sich bei mir meldet und ich merke, okay, da ist aber eigentlich Therapie nötig. Das kann ich auch online nicht. Also online bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt E-Mails schreiben, oder das mache ich teilweise auch, wenn das gewünscht wird. Aber meistens ist es wirklich dann über Skype oder über Zoom, dass man sich dann verabredet und so wie wir jetzt auch gerade Zoom da halt wirklich spricht. Es ist natürlich nicht 1:1 das Gleiche, wie wenn wir jetzt live voreinander sitzen. Aber du merkst ja jetzt gerade auch, es ist schon nah, ne?
Ich wollte sagen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo siehst du da die, ich nenne es mal, Grenzen, Herausforderungen, Hürden?
Grenzen, ganz klar, wenn ich merke, jemand ist akut suizidal oder ist komplex traumatisiert, also wenn es richtige Diagnosen sind, die wirklich eine Psychotherapie brauchen, bei jemandem live vor Ort, dann helfe ich beispielsweise dabei, einen passenden Therapeuten zu finden oder die Wartezeit zu überbrücken. Aber dann mache ich online keine Therapie, weil das geht nicht. Das ist aktuell auch einfach nicht erlaubt. So. Und das sind so für mich ganz klare Sachen, wo es nicht geht. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn jemand auch einfach nur zu einem bestimmten Thema eine Frage hat oder meine Meinung dazu haben möchte oder so, dann manchmal bei manchen Klienten sind es dann wirklich ein, zwei Termine, wo man sich trifft, in Anführungsstrichen. Manche sagen auch, okay, ich möchte das lieber alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen oder ich möchte jede Woche oder 2-mal in der Woche. Also das ist so, das ist total frei irgendwo und da sind so auch viele, viele Möglichkeiten, was halt auch optimal ist. Es erfährt halt niemand, ne? Es erfährt der Chef nicht, dass man jetzt irgendwie eher einen Feierabend machen muss oder die Krankenkasse erfährt es nicht. Man hat auch bei irgendwelchen, wenn man irgendwie nur Lebensversicherung oder was weiß ich abschließen will, hat man da halt auch keine Probleme, so, ne? Und,
also dir wird geholfen und du hast da keinen, da hängt kein Rattenschwanz dran in irgendeiner Form von BU oder dann bist du ausgeschlossen oder
ganz so. Genau. Und das ist halt, das ist halt was, wo ich mich auf Instagram für diese Entstigmatisierung so sehr einsetze, dass man einfach auch offen sagen kann, ich gehe zum Therapeuten oder ich mache dieses oder ich bin depressiv. Das sind so die Dinge, die ich da auf Instagram ganz stark vertrete. Und solange muss man halt ja auf manchmal vielleicht auf solche Online-Angebote auch zurückgreifen.
Wie genau stellst du dir, also wie genau ist sozusagen dein Angebot da, dass du sagst, eine Stunde per Zoom oder so und so viele E-Mails, also wie ist dein Modell konkret?
Also es ist so, dass man mir einfach eine Mail schreibt über meine Homepage.
Ja, die ist ja in den Shownotes, also dass du da draußen, wenn du Anke finden willst, Facebook ist sie am Start, Instagram ist sie super präsent mit, ja. Ich glaube, du hast bald 7.000 Follower. Ich finde es echt Wahnsinn für ein zweischneidiges Thema. Also es ist ja jetzt nicht so komplett nur Happiness und Joy und wir tanzen um einen Baum und Einhörner und so, sondern das ist ja schon, da ist auch schon, du hast gesagt, suizidal komplexe Fälle.
Ja.
Also es sind auch, finde ich, Instagram und 7.000 Leute wirklich... Ja. Respekt. So, also du da draußen, wenn du sie finden willst, schaffst du.
Okay. Ja, ich glaube auch. Ne? Also man schreibt mir eine Mail, schickt mir halt kurz, ne, was so das Anliegen ist und dann mache ich eigentlich immer ein 15-minütiges kostenloses Gespräch erstmal.
Ja.
Dann gucken, ne, passt das, weil ich muss halt auch gucken, möchte ich das online machen oder denke ich, es funktioniert halt gar nicht.
Ja.
Ne? Oder ist auch manchmal, ist einem auch eine Person einfach total unsympathisch.
Ja, klar.
Bis jetzt nie so, war jetzt auch in meiner Zeit mit meinen Patienten in der Ausbildung nicht so, aber es kann halt ja auch immer sein, so, ne? Und ich finde, man soll ja auch nicht die Katze im Sack kaufen, so, ne?
Und die, also aus meiner Erfahrung ist es so, die Passung zwischen dem Patient, Klient und dem Gegenüber, was für eine Form von Coach, Therapeut das auch immer ist, die ist unendlich wichtig, weil sobald du keine Vertrauensbasis hast, wird der Klient, der Patient dir nicht, der erzählt dir nichts sein Problem. Und das ist halt auch was ich persönlich jetzt, also ich bin fachlich weit hinter dir, ne? Das ist, also da will ich jetzt nicht anfangen, mich irgendwie zu vergleichen. Ich mache gerade einen NLP-Practitioner und ich merke, dass es Menschen gibt, die davon profitieren. Und da, in meiner Ausbildung ist es so, dass ich neben den Leuten stehe und das heißt, meine physische Präsenz, die, ob das jetzt Energiestrahlen ist, das ist mir ja egal, wie du es nennen willst, aber diese physische Präsenz einer anderen Person in einem Raum macht irgendwas mit dem Klienten. Okay. Und wenn du dann eben, das hattest du ja eben auch schon angesprochen, als Grenze, wenn du dir jetzt per Zoom gegenüber sitzt, dann kannst du dir über die inhaltliche Ebene so sympathisch sein, wie du möchtest. Das ist nicht dasselbe.
Und nicht 1:1.
Das ist also, nicht das Gleiche.
Also was du sagst, das nennen wir immer diese therapeutische Beziehungsgestaltung oder die Patient-Therapeut-Beziehung. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch einer der wichtigsten Faktoren, warum Therapie hilft. Weil es gibt da jetzt so die großen Therapieverfahren, also die Richtlinienverfahren nennen sich die, also das ist Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie und Psychoanalyse. Das sind die drei, die halt auch von den Krankenkassen bezahlt werden, genau. Von deren Wirksamkeit auf jeden Fall wissenschaftlich nachgewiesen ist. Und die arbeiten halt total unterschiedlich. Also ne, bei der Verhaltenstherapie geht es eher um konkrete Dinge, bei der Psychoanalyse geht es um ganz, ganz kleine, also als man, weiß nicht, 3 Monate alt war, so geht es sehr, sehr viel um die Tiefe und die Vergangenheit, nur um das Unbewusste. Ich hoffe, jetzt hört ihr keinen Tiefenpsychologe oder Analytiker zu. Und trotzdem kommen alle Formen der Therapie zu ähnlichen Ergebnissen. So. Und das liegt einfach daran, weil, also das, wenn jemand googeln möchte, kann er einfach mal Äquivalenzparadoxon googeln. Ja. Da noch mal was zu. Und es ist halt wirklich, ja, also es muss halt passen. Und da, wie gesagt, da biete ich dann halt immer so ein 15-minütiges Telefongespräch nochmal an. Und dann ist es halt wirklich auch so bei mir, dass ich halt wirklich zeitnah, also oft am nächsten Tag oder 2 Tage später dann das erste Gespräch anbieten kann. Und das ist halt schon ein Unterschied zu 5 Monaten.
Ne? Ich meine, jetzt ist es bei dir natürlich so, dass du noch nicht so viele Klienten hast.
Genau.
Wenn du dir jetzt die Zukunft da vorstellst, du wirst auch irgendwann Menschen haben, wo du sagst, ich kann dich nicht mehr aufnehmen. Sozusagen meine Möglichkeit ist jetzt beschränkt. Das heißt, du wirst diese 1 bis 2 Tage auch nicht mehr leisten können. Wie stellst du dir das vor?
Wie meinst du das?
Sagst du zum Beispiel, ich fahre das Modell, dass ich 4 Tage die Woche mir regelmäßige Termine reinstelle und zum Beispiel mittwochs lasse ich mir komplett frei für sowas wie Notfälle, damit ich mindestens 7 Tage demjenigen einen ganz schnellen Zugang zu irgendwas Notfallmäßigen geben kann. Oder sagst du, hey, dann ist irgendwann, wie ich nenne es jetzt mal bei einer Arztpraxis, dann ist irgendwann das Kontingent voll und ich kann nicht mehr Menschen betreuen. Wie ist deine Idee?
Also für mich ist halt wichtig, dass ich auch echt so 1-2 Tage habe, wo ich nichts habe, quasi dieses Wochenende.
Ne? Ja.
In den anderen Tagen. Also ich glaube schon, dass ich mir da wirklich so Spielräume auf jeden Fall immer offen lasse. Also weil ich arbeite ja nicht, ich mache ja nicht 8 Klienten am Tag und nichts anderes mehr. So. Ja. Okay. Ich habe so oder so immer Spielräume dabei, wo ich auch einfach andere Dinge tue oder wo ich auch Zeit für mich habe. Und da kann ich halt immer irgendwo, also ich baue ja nicht meine Woche mit total voll, sondern habe da immer irgendwo Zeit, auch was frei zu machen. So, dann höre ich halt Podcast weniger. So, also wir haben ja schon gehört, dass ich ordentlich konsumiere. Da macht es sich aus, wenn ich 2 Folgen weniger höre.
Wie viele Klienten möchtest du denn am Tag haben, wenn du, also so, dass du für deine Ressourcen auch noch gut haushalten kannst? Weil wenn du dich selber kaputt machst, müssen wir nicht drüber reden, dann kannst du keine Plattform für jemanden mit dem Schweregrad leisten. Das geht nicht. Wie viele kannst du tatsächlich stemmen?
Also maximal würde ich sagen 4 bis 5.
Mehr. Ah, eine Stunde.
Mehr auf keinen Fall.
Das finde ich halt auch einfach viel. Wahnsinn.
Das ist auch viel. Und das halt auch nur an Tagen, wo ich nicht noch meine ambulanten Patienten habe. Also ich habe ja noch meine Real-Life-Patienten auch noch.
Ja.
Also die sehe ich ja im Offline-Leben. Und sonst maximal 2 bis 3. Also mehr nicht.
Wie lange brauchst du zum Vor- und Nachbereiten jedes einzelnen Klienten?
Oh, das ist total unterschiedlich und das kommt auch immer drauf an. Also die bekommen dann immer einen Fragebogen, ganz ausführlichen, wo ich mich dann auch schon mal vorbereiten kann, weil eine Stunde ist halt auch nicht lang, ne? Und wenn man dann halt erstmal anfängt, alles zu bequatschen und also ich möchte ja schon mal so ein bisschen vorbereitet sein, sich das durchzulesen, wie ausführlich ist, das dauert halt eine Zeit. Also es sind auch ja, also kann ich schwer sagen, wie viel Zeit da drauf geht. Und natürlich dann danach auch nochmal sich Notizen zu machen. Meistens schreibe ich zwischendrin auch mit, weil alles kann ich auch nicht immer behalten, ne? Weil so viele Menschen, die ich dann da sehe, obwohl das da wirklich echt faszinierend ist, dass ich da echt ein gutes Namensgedächtnis habe, manchmal echt Dinge, da sind Patienten manchmal erstaunt, wie ich das dann noch behalten kann.
Da finde ich ganz spannend, eine eigene Erfahrung. Ich habe am Anfang, als ich meinen NLP-Practitioner gemacht habe, dann ging es darum, dass wir halt eben das Gleiche hatten, so Spiegeln von Stichwörtern, damit du dir auch Namen und wichtige Sachen merken kannst, dass du dem anderen das spiegeln kannst. Das heißt, Stiftzettel, ne, schreib dir auf. Ich habe am Anfang mir einen Wolf gekritzelt, ne? Ganz ehrlich, ewige Seiten. Irgendwann, und ich habe dann halt während des Coachings, habe ich gedacht so, Sabine, du guckst da nie drauf. Was schreibst du da die ganze Zeit? Investier doch mal deine Aufmerksamkeit auf den anderen. Da habe ich gedacht, ich brauche wirklich erstens, also ich für mich, Sabrina, brauche relativ wenig aufgeschrieben, wenn dann eher danach. Aber nicht da mittendrin. Und es reicht vollkommen, dem anderen wirklich so ein kleines Stichwort zu geben, weil der hat eh seinen eigenen Film. Der weiß das ja. Mhm. Und das ist etwas, also wenn du da draußen zuhörst, ist vielleicht auch was, wenn du dich dabei ertappst, dass du in irgendwelchen Vorträgen oder irgendwas da halbe Prosa-Romane da mitschreibst, überleg doch mal, ob du das vielleicht deine Aufmerksamkeit lieber auf den Zuhörenden, also auf den Sprechenden fokussieren willst, weil dann weißt du es danach noch.
Ja.
Also das ist was, deswegen, wenn du da sagst, du weißt noch ganz viel, wenn du den anderen siehst und brauchst auch nur so ein paar Stichworte, finde ich ganz interessant. Also wahrscheinlich auch einfach nicht lange Nachbereitung.
Es kommt drauf an, ne? Also ich meine, ich muss danach auch wieder runterkommen, mich für den nächsten Klienten. Also wenn ich halt wenn ich halt hier im Offline-Leben mit meinen Patienten arbeite, dann ist es ja wirklich so getaktet: 50 Minuten, 10 Minuten Pause, 50 Minuten der nächste, 10 Minuten Pause. Einfach weil wenn ich mir längere Pausen dazwischen packen würde, könnte ich weniger Patienten anbieten, weil ich weniger Therapieplätze anbieten, weil ich halt nur gewisse Zeiten in diese Räumlichkeiten rein kann. So, ne? Deswegen in diesen 10 Minuten, deswegen habe ich meinen Post auch dazu gemacht, dass es wichtig ist, beim Therapeuten nicht unbedingt eine Minute, so 5 Minuten früher zu klingeln, sondern am besten pünktlich, weil also bei mir gibt es halt keinen Wartebereich zum Beispiel. Ja. In der Praxis. Und also da ist schon wichtig, ich muss halt auch immer nochmal runterkommen und das sind so diese Dinge, also es ist zwar eine Stunde, aber es ist deutlich mehr, also ich würde schon sagen, das ist locker 1,5 bis 1/3, manchmal sogar 2 Stunden sind, die ich da eigentlich investiere.
Warum sollte jetzt jemand, der da draußen zuhört, sagen, Online-Therapie, Psychotherapie, warum sollte der das machen? 30-Second-Pitch.
Naja, wenn man schnell und zeitnah Hilfe haben möchte und das halt auch barrierelos haben möchte, von überall, wo man ist, wenn man im Urlaub ist und wenn man auf Geschäftsreise ist und wenn es einem gerade mal scheiße geht, dann ist einfach die Möglichkeit und es ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, also mich kennt man ja beispielsweise von Instagram und weiß schon mal so ein bisschen, wie ich ticke, hat da irgendwo auch schon mal so eine Idee. Und es ist auch einfach zu wissen, okay, das ist jetzt niemand, der ja da jetzt nur, weiß ich nicht, so einen Lehrgang gemacht hat, sondern der das studiert hat und der halt auch die Psychotherapeutenausbildung gemacht hat, sich da wirklich auch durchgequält hat. Teilweise habe ich da echt in der Psychiatrie wie eine Vollzeit-Psychotherapeutin gearbeitet, die da eine ganze Station geleitet hat und habe da nicht mal Geld für bekommen. Ne? Also
wovon du redest, ne? So, du hast halt wirklich Erfahrungen gemacht, ja klar.
Und halt diesen Punkt auch zu haben, ich habe halt selber vieles auch durchlebt, ne? Also, und gehe da halt offen mit rum. Ich weiß nicht, ob es andere Therapeuten gibt, sicherlich auch eine Menge, so, die da aber vielleicht auch nicht so drüber sprechen. Und der Punkt für die psychologische Online-Beratung bei mir ist halt nochmal, es ist halt eine Psychotherapeutin, ne? Also du findest ganz viele Online-Angebote, aber es sind dann beispielsweise Also ich möchte diese Angebote nicht schlecht machen. Es sind dann aber beispielsweise Psychologen oder Heilpraktiker oder ich weiß nicht was, ne? Es gibt, also diese Begriffe sind dann halt nicht so geschützt wie wirklich Psychotherapeuten und Psychologen.
Coaches, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich mache auch gerade den NLP-Practitioner-Coach und ich meine, ich bin von meinem Hintergrund her promovierte Tierärztin. Also ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Hintergrund mir auch nochmal eine andere Möglichkeit bietet, als jemand, der halt wirklich nur, ich will jetzt mal nur einen, also hier, ich wähle hier gerade eine Gänsefüßchen für die, die ich nicht sehen können. Das ist nochmal ein anderer Schnack, wenn du weißt, wie eine Physiologie funktioniert, wie du Studien lesen kannst. Ich meine, in meinem richtigen Leben bespreche ich den ganzen Tag tödliche Lungenerkrankungen. Ja, also das ist nochmal ein anderer Hintergrund. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch dir da wirklich auch den fachlichen, ja, die fachliche Qualität zuzusprechen zu können, dass du diese ganz tolle Kombination hast aus, du hast Lust und Ahnung von online, du bist wahnsinnig gut ausgebildet mit sowohl persönlicher als auch praktischer Erfahrung im Feld und der Vorteil an dir ist halt auch, du bist jung. Ja, du hast ein, also du vereinst ganz, ganz viele Qualitäten, die dich, glaube ich, vor allem für ein jüngeres, ich nenne es jetzt mal moderneres, digitales, freiheitsliebendes Klientel auch super attraktiv machen, einfach weil es mal was Neues ist, weil es nicht verstaubt ist, weil du schnell zugänglich bist. Das ist, ich glaube tatsächlich, dass das eine Hilfestellung von morgen ist. Also super cool.
Also genau, weil du kannst auch Coach für Wüstenrennmäuse sein. So, ne? Also Coach kann sich du dann nennen. Und was du sagst mit diesem Jungen, ja, ich war vor ein paar Wochen in Berlin auf einer Tagung zur Digitalisierung vom Berufsverband Deutscher Psychotherapeuten. Ja. Und viele waren sehr, sehr skeptisch und meinten, ach ja und online. Und das ist doch auch anstrengend. Und nee, also die Berufsgruppe der Psychotherapeuten sieht dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Und das ist eine Gefahr, weil das diesen Markt, den es da gibt, den nutzen dadurch halt diese ganzen. Aber das ist, also es tut mir ja so leid, dass ich dieses Wort, weil ich habe nichts gegen Coaches. Es gibt so tolle, ich meine, ich gehe ja auch zu Coach, ne? Dieses, da gibt es halt so viele schwarze Schafe in 30 Tagen raus aus der Depression und nie wieder depressiv. Also
genau.
Das sind so Dinge, wo ganz viele hilfesuchende Menschen auf solche Angebote reinfallen, aber es gibt auch online wenig Alternativen, die halt wirklich, ja, vernünftig sind und da hoffe ich einfach auch, also ich glaube, dass in 5 oder 10 Jahren dieser Markt natürlich ausgebaut wird, aber irgendwer muss halt anfangen und aktuell habe ich halt mega Bock da drauf und es macht mir halt so Spaß, dass ich einfach hoffe, dass das, ja, funktioniert.
Ich glaube eben auch dadurch, dass du, ich glaube, dass diese Transparenz und dieses Interesse von deiner Seite aus da auch einfach ganz viel zu beiträgt. Und also ich freue mich gerade total, dass ich hier mit meiner Reichweite dir da auch, ja, auch so für die Zukunft irgendwie da so eine Plattform bieten kann, dass du auch sagst, hey Leute, wenn du irgendwas hast, also ich wollte gerade sagen, jetzt dein Aufruf an die Menschen da draußen, damit du noch was sagen kannst zum Adressieren. Erzähl was dem Hörer, wenn du möchtest.
Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber jetzt ist es mir aus dem Kopf raus. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich glaube, wie gesagt, dieses man sollte sich auf jeden Fall Hilfe suchen, wenn man, also man sollte nicht zu lange warten, um sich Hilfe zu suchen. Ja. Und da kann was wie online eine gute Möglichkeit sein. Aber wenn man die Möglichkeit hat, beispielsweise auch irgendwo einen Therapieplatz offline anzunehmen, sollte man das immer machen, weil das hat immer noch mal eine andere Qualität, finde ich.
Ja.
Es ist nicht wenn oder, sondern es kann sich auch ergänzen so. Und ich hoffe einfach, dass es halt wirklich sich etabliert und generell da auch die ganzen Psychotherapeuten so ein bisschen mitziehen und da einfach was passiert, weil es kann nicht sein, dass man 5 Monate und noch länger, teilweise je nach Störung, muss man noch viel, viel länger auf den Platz warten. Das kann nicht sein, finde ich. Und es gibt genug Therapeuten. Und ich merke einfach, wie mich das halt auch erfüllt und wie ich halt das halt auch gut mit Instagram und diesen ganzen Sachen kombinieren kann. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wir waren ja auch bei einer Frage irgendwie, wo ich gesagt habe, das ist auch meine Erkrankung und so. Das war für alles gut, für irgendwas gut. Und auch so dieses Ganze mit Instagram. Und das habe ich halt so nie geplant. Ich habe am Anfang des Jahres den Account gestartet, weil ich dachte, ich möchte ein bisschen für die Approbation lernen. So. Und es hat sich halt so schnell, ist der Account gewachsen. Da waren Fragen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso? Und naja, aber es ist einfach, weil ich dahinter stehe hinter dem Account und weil ich mir nicht überlegt habe, ich poste jetzt immer um die und die Uhrzeit und dann mache ich das und das, sondern ich habe das einfach gemacht und ohne irgendwie da einen Businessplan hinter zu haben, da muss ich mich halt jetzt so langsam mal irgendwie so ein bisschen reinschauen.
Das ist ja eh Wahnsinn. Also du bist da so. Ja, also auch, ich glaube, das ist auch das, warum du so viele Menschen da draußen erreichst, weil das wirklich ein authentisches, tiefes Interesse ist und jetzt, und sich das einfach in den Zulaufzahlen sozusagen spiegelt. Weil es ist ja immer so, wenn du wirklich einen Mehrwert für die Menschen bietest, dann wird das sozusagen durch Follower entlohnt. Ja, das
glaube ich wirklich. Also, ich merke halt auch jetzt so langsam, also wie gesagt, ich habe während des ganzen Jahres eigentlich wirklich jeden Tag mehrere Stunden investiert, neben dem Lernen für die Approbationsprüfung. Und ich merke, jetzt kommen halt so langsam die Früchte. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel hunderte oder tausende Stunden unbezahlte Zeit ich da halt jetzt dieses ganze Jahr rein investiert habe. Ne? Ja. Und ich hoffe oder ich vertraue oder ich weiß einfach, dass sich das in Zukunft auszahlen wird. Ja. So. Und, man muss erstmal ganz, ganz viel geben und ganz, ganz viel Input geben und viel, viel preisgeben, Content vor allen Dingen, Mehrwert. Also ich glaube, als ich in einem anderen Podcast interviewt wurde, bin ich da auch drauf eingegangen, dass es wichtig ist, wirklich, damit es einem gut geht, nur Leuten zu folgen, die einem auch gut tun und nicht.
Oh ja, ganz wichtig.
Diesen Mehrwert zu haben und das versuche ich halt auch immer. Ich poste selten, also ich poste einmal in der Woche sonntags immer was Privates von mir, irgendwie mit einem Foto von mir, aber sonst gibt's halt echt immer nur Inhalte und das ist halt auch so, die kommen mir dann meistens. Also ja, ich schreibe Posts vor, weil ich einfach Themen, also jetzt heute ist, also wir nehmen es jetzt gerade am 1. November auf, jetzt im November ist halt, habe ich mir überlegt, wirklich ein ganzer Monat nur zu Depressionen, weil im Ende November, das ist zum Beispiel auch was über Instagram gekommen ist, dass im November kommt ein Kongress online, spezifisch zu Depressionen. Und da werden ganz viele Experten interviewt. Weißt du
denn? Dann packe ich den mit in die Shownotes.
Wenn ich den Link habe, gebe ich dir den.
Ja, gerne.
Und da werden ganz viele echt große Psychotherapeuten oder Psychologen oder Coaches interviewt, zum Beispiel auch die Autorin von Das Kind in dir muss Heimat finden.
Oh Stefan, ja.
Die wird da zum Beispiel auch interviewt. Und ich wurde auch interviewt dafür, das als zum Bereich Verhaltenstherapie. Und das war sowas, wo ich nie mit gerechnet hätte. So, da wurde ich einfach gefragt und ey, Anke, hast du Bock darauf? Und da sind die halt auch über Instagram auf mich aufmerksam geworden. Und das ist halt irgendwie schon ganz cool, wo ich merke, okay, es zahlt sich irgendwie aus. Ne? Man muss erst geben und dann kommt aber auch ganz viel zurück. Und es ist halt so, wenn ich dann jetzt mal irgendwie eine Frage habe oder so, dann kommt auch ganz viel von der Community zurück. Wenn ich frage, könnt ihr, was ist dies oder das, dann hilft mir doch jemand. Ne? So, und also mir macht es halt ganz viel Freude. Klar, ich bekomme ganz viele Nachrichten, auch lange Nachrichten. Was ich über Instagram nicht mache, ist, ich gebe da keine individuellen Tipps oder Beratungen oder so, weil es ist einfach, Instagram ist da meine Freizeit und da möchte ich auch irgendwie frei sein und nicht da noch von Suizidgedanken oder dies oder jenes. Da habe ich ein Story-Highlight, wo Nummern drin sind, die man anrufen kann oder Angebote, aber das läuft halt nicht da, weil, ne, das ist, dafür gibt es meine Online-Beratung auch, weil irgendwann kann ich das auch nicht mehr alles da auffangen, weil irgendwann muss ich auch mal wieder Geld verdienen, so, ne?
Ja.
Und das ist halt so dieses, wo auf Instagram, ja, was, ja, so ganz viel gewachsen ist, wo ich auch denke, krass, wo ich mich manchmal echt nicht mehr dem nicht glauben kann und mich da frage, hey Anke, wie hast du das denn gemacht? Und dann weiß ich einfach, ja, ich war einfach ich. Und das ist halt auch nochmal sowas, ich durch meine Erkrankung habe ich immer versucht, irgendwie anders zu sein oder gedacht, ich muss irgendwas machen, irgendwas leisten, um gemocht zu werden. Und jetzt bin ich halt einfach ich. Und
ich lache gerade so, also ich... die Engel würden sagen, I feel you. Ich hab doch ständig genau das Gleiche, dass ich mir denke, boah, also, und du da draußen hast bestimmt auch, also ich glaube, hier fühlen gerade gefühlt alle Menschen mit dir. Das ist ja dieses, also wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Du wirst für Leistungen extern belohnt.
Ja.
So, und das ist so schön, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt mal anders geworden.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe halt jetzt nicht mehr das Gefühl, leisten zu müssen, sondern ich mache einfach. Ne?
Ach, also, das ist ja geil.
Das ist nochmal ein Unterschied. Klar, also jemand Außenstehendes würde sagen, ja, aber warum, du leistest doch die ganze Zeit, du postest jeden Tag da was und du beantwortest jedes Kommentar, du liest jede Nachricht, du gehst auf Fragen ein. Ja, aber das ist für mich, das bin ich und das ist keine Leistung. So. Also das ist für die Approbationsprüfung, da musste ich was leisten, da musste ich allen möglichen Scheiß auswendig lernen, so ungefähr. Ja. Was halt überhaupt nichts mit dem Alltag als Psychotherapeut zu tun hat. Aber das ging, da musste ich leisten, aber jetzt bin ich einfach.
Uns rennt die Zeit davon.
Ja, genau.
Und gleichzeitig könnte ich gefühlt, also ewig mit dir reden, du bist der Wahnsinn. Wenn du jetzt deinem 20-jährigen Ich beziehungsweise deinem 25-jährigen Ich einen Tipp geben könntest, von wo du jetzt gerade stehst, was würdest du sagen?
Vergleich dich nicht, guck nicht, was die anderen denken, sondern mach einfach.
Ah, was für ein traumhaftes Schlusswort. Anke, danke, 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 danke.
Danke auch für das schöne Gespräch.
Mega. Also, ich finde das so toll, einfach auch zu hören, wie viele Menschen, die ich jetzt gerade kennenlernen darf, hinter ihrem Traum hergehen. Und dieses Vergleich dich nicht, mach einfach. Das ist so, so mächtig. Und du hattest im ersten Teil, hattest du gesagt, wenn du dir in deiner Wahrsagerkugel und die da mal staubig da mal durchblinzeln, was wünschen könntest, dann würdest du dir Sicherheit wünschen, dass deine Vision funktioniert.
Ja.
Und während des Gesprächs habe ich jetzt die ganze Zeit darüber wieder nachgedacht. Und es ist ja ganz oft so eine self-fulfilling prophecy. Ja.
Mhm.
Von meiner Seite aus, falls ich dir das so spiegeln, anbieten darf. Ich sehe da eine ganz, ganz leuchtende, schöne Zukunft. Denn wenn du, also vielleicht wird es sozusagen, also es wird, glaube ich, maximal anders als das, was du dir jetzt vorstellst. Das anders ist, glaube ich, äquivalent und gut und schön zu dem, was du dir jetzt vorstellst. Also das kann nur in eine coole Richtung gehen. Und das ist eine Überzeugung, die freut mich sehr für dich. Also von daher...
Und mir ist noch eine Ergänzung eingefallen.
Oh ja.
Und lass die Leute reden, weil es redet eh irgendwer und irgendwer mag dich nicht. Und es ist okay. So, also...
Vielleicht solltest du dich mit den Ärzten unterhalten.
Ja, genau, lass die Leute reden. Das würde ich mir auch noch sagen.
Geil. Vergleich dich nicht, mach einfach und lass die Leute reden, mach einfach. Du da draußen, ich hoffe, du konntest diese, ich weiß gar nicht, wie vielen hunderte Gold Nuggets, die Anke hier gerade um sich geworfen hat, mitnehmen. Ich bin dir wahnsinnig dankbar. Diese Interviews erfüllen mich tatsächlich wahnsinnig. Ich bin jetzt nicht jemand, der das selber machen möchte, aber ich bin derjenige, der unendlich gerne den anderen fragt. Also
mir hat das super Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich einige Sachen erzählt, die ich wahrscheinlich eigentlich gar nicht erzählen wollte.
Aber was jetzt?
ja, aber ich fand's cool. Und da einfach so, also so über dieses Herzthema reden zu können und dem auch irgendwo Raum zu geben und zu wissen, okay, das hören sich jetzt ein paar Leute an, das ist auch einfach total schön, weil dadurch, dass ich das ausspreche und dass das Leute hören, wird es auch einfach realer. Also ja. Sonst in meinem Kopf, ne? Und da weiß niemand davon. Und deswegen ja. Dankeschön.
Ja, super. Ihr da draußen, wir hören uns in einer Woche wieder, denn jetzt gerade darf ich mit ganz vielen traumhaften Menschen hier Interviews aufnehmen und die euch zur Verfügung stellen. Also das geht jetzt an den Start. Also folgt der Anke auf Instagram unter die Psychotherapeutin. Ihr könnt sie nicht übersehen. Ich werde ja doch wirklich
blau.
Richtig, blau und echt aktiv am Start. Schreibt ihr eine E-Mail. Ich habe euch ganz viele Sachen in die Shownotes gepackt. Könnt ihr einfach draufklicken. Und dann sorgt für euch selber. Kontaktiert Menschen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt gerade in irgendeiner Form mit euch in Resonanz gegangen, dann schreibt der Anke, schreibt mir. Ihr werdet uns auf jeden Fall finden. Wenn ihr irgendwas habt, meldet euch. Ansonsten entwickelt euch weiter. Rise and glow, ihr wisst es doch. Ach ja, entwickelt euch weiter und scheint eure Werte und vergleicht dich nicht. Mach einfach, lass doch mal die anderen Leute reden, tanz zu den Ärzten, Hashtag Werbung und so. Und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Abend und wir hören uns ganz bald wieder. Ich folge dir auch auf Instagram.
Ich wünsche dir auch einen ganz, ganz tollen Abend. Ciao.
Vielen Dank.
So, ihr Lieben, jetzt dürft ihr mich hier nochmal einmal genießen. War das großartig oder was? Also, ich feiere das total. Ich werde mir das jetzt auch noch einige Male anhören. Wie gesagt, folgt der Anke auf Instagram. Bitte bewertet diesen Podcast auf iTunes und dann Rise and Glow. Ja. Scheint eure Werte da raus in diese Welt. Entwickelt euch weiter. Seid ein Leuchtturm. Ihr könnt das. Und ich freue mich ganz ewiglich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Ich habe schon wieder so coole Leute am Start. Also die Menschen werden nur spannender. Und ich würde mich bei euch ganz arg darüber freuen, wenn ihr mir sagen würdet, was für Themen euch zum glücklichen und erfüllten Leben und die Wissenschaft darum interessiert. Ganz viele haben wir ja schon. Wenn ihr ein besonderes Thema habt, dann postet das bitte, schreibt mich an. Ich bin ganz Ohr und natürlich hier für euch am Start. Dann bis in 2 Wochen mit 9 Folgen. Seid gespannt. Es wird großartig, denn die Wissenschaft des Glücks entwickelt sich ständig weiter und ich werde euch ein neues, tolles Thema präsentieren. Seid ihr schon gespannt? Also ich schon. Bis dann, ihr Lieben. Habt einen wundervollen Abend und nochmal danke fürs Zuhören. Das macht unendlich Spaß. Liebe Grüße an euch. Tschüss.